Ich möchte mit euch die Jakobus-Reihe beenden. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass er nicht noch ein paar Kapitel übrig hat, aber die Bibel ist noch dick genug, wir haben noch genug zu tun. Die letzten zwei Verse werden uns beschäftigen heute und ihr könnt auf der folgenden Folie mal sehen, welche Themen uns in den vergangenen Wochen bezüglich des Jakobusbriefs beschäftigt haben. Es waren die Themen Anfechtung und Versuchung, Hörer und Täter, Achtung und Verachtung, Glaube und Werke, Segen und Fluch, Feindschaft und Freundschaft, Leiden und Ausharren, Gebet und Wirkung. Und jetzt steht am Ende nicht Segen und Grüße, sondern Sünde und Errettung. Also mal schauen, wie das zu verdauen ist. Wir gehen in die letzten zwei Verse des Jakobusbriefs in Kapitel 5, die Verse 19 bis 20. Und wir sehen hier, dass Jakobus das letzte Mal einen innigen Aufruf startet an seine Leser mit seinem vielfach gebrauchten Wort Brüder. Das ist wirklich in diesen wenigen fünf Kapiteln gebraucht er dieses Wort circa 20 Mal, um eine Verbindung herzustellen zu den Lesern und diese Innigkeit auszudrücken. Brüder, es ist wichtig. Und im Griechischen hat man auch Brüder zu Schwestern gesagt. Also wenn man das Kollektiv meint, hat man Brüder gesagt, dann waren die Frauen noch mit dabei. Ist doch was, oder? Passt zwar nicht so in unsere Gender-Debatte, aber ist halt so. Ich lese die zwei Verse. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Amen. Ein kurzer Text, der es ganz schön in sich hat. Wir haben gesehen, dass in den fünf Kapiteln des Jakobusbriefs Jakobus sehr, sehr viele Forderungen stellt, sehr viele Aufforderungen, sehr viele Imperative. Ein Christ lebt so, ein Christ lebt so, zack, zack, zack. Und ich sag mal, er ist sich treu geblieben, bis zum letzten Atemzug, auch noch in den letzten Versen aufzufordern, die Gemeinde aufzufordern, wachzurütteln. Und es ist eine Art zusammenfassende Aufforderung zum aktiven Glaubensgehorsam. Es ist weniger, dass er jetzt ein neues Thema aufwirft, sondern vielmehr sagt, zusammenfassend, die Wahrheit, die ich euch präsentiert habe, es gilt, der nachzueifern und nachzufolgen. Doch es gibt hier einen ganz besonderen Unterschied in diesem Text. Die letzten beiden Verse zielen ausnahmsweise nicht darauf, dass du heilig und gerecht und ein christliches Leben führst, sondern dass du zutiefst dafür besorgt sein sollst, dass auch andere, deine Geschwister um dich herum, heilig und gerecht leben und den biblischen Glauben in die Tat umsetzen. Die ganzen fünf Kapitel ging es darum, Daniel, ein richtiger Christ handelt so. Erwin, ein richtiger Christ handelt so. Palaber nicht, sondern mache. Und jetzt gibt's einen anderen Fokus. Ja, wir sollen in dieser Wahrheit wandeln, wir sollen darin leben, wir sollen im Glauben leben, aber meine Aufforderung an dich ist jetzt keine Aufforderung, dass du jetzt etwas aktiv weiter tun sollst, sondern du sollst dich darum kümmern, dass deine Geschwister um dich herum, schau mal links, rechts, vorne, hinten, machen die wenigsten, also das Thema ist wichtig für uns, die meisten gucken weiter nach vorne, ja, nicht nach links und rechts gucken, es könnte einen Auftrag bedeuten, ja. Du bist verantwortlich für das, was ich dir gebracht habe in diesen fünf Kapiteln, dafür zu sorgen, dass nicht allein du in dieser Wahrheit lebst, sondern dass links und rechts und diejenigen, die mal links und rechts waren und nicht mehr links und rechts neben dir sitzen, wieder zurückkommen. Und es ist sehr wichtig, dieses Thema, weil es für Jakobus nicht um Kleinigkeiten geht, es geht um Leben und Tod. Wir reden hier über Sachen, die ewiges Leben bedeuten oder ewigen Tod. darum thematisieren wir auch in unserer Gemeinde das Thema Sünde. Ich wäre sehr interessiert daran, ob genauso viele Leute gekommen wären, hätten wir vorne ein Plakat hingehängt, heute sprechen wir über Sünde. Aber wir reden ja nicht nur über Sünde, wir reden auch von der Errettung, wie man befreit wird von dieser Sünde. Sünde ist der Weg von Gott weg, in den ewigen Tod hinein. Und weil es uns nicht egal ist, thematisieren wir es, weil Gott es thematisiert. Die Relevanz ist für uns besonders wichtig. Warum? Wen kann das treffen, was Jakobus schreibt? Dass Menschen aus der Wahrheit rauslaufen. Wen kann das treffen? Ja, sind das immer die anderen? Sind das jetzt diejenigen, die gerade nicht hier sitzen? Hier sind noch ein paar Plätze frei. Und ich wüsste, wer die auffüllen könnte. Wer ist das? Auf wen schauen wir? Kapitel 3, Vers 2 sagt ganz deutlich, wir alle straucheln oft. Wir alle sind in der Lage, uns aus der Herde Gottes hinaus zu manövrieren. Wir alle straucheln oft und machen oft Fehler. Nicht manchmal, oft. Auch ich. Und darum sagt Jakobus in dem Vers 19, meine Brüder. Und er sagt nicht, wenn die üblichen Verdächtigen mal wieder von der Wahrheit abgeirrt sind, wenn jemand unter euch. Kann ich mal die Hand sehen, wer jemand ist hier in diesem Raum? Wer jetzt seine Hand nicht oben hat, der darf später mit mir reden. Ich bin jemand. Ich bin einer unter euch. Du bist einer unter uns. Und wir haben alle das Potenzial, wegzulaufen, wegzurennen. Der Ursprung des Problems, den Jakobus aufführt, ist, dass jemand von der Wahrheit abirrt. Also es geht jetzt nicht hier darum, dass wenn jemand sagt, du Waldemar, ich habe jetzt einen neuen Job in Bayern und ich ziehe da jetzt hin und dann irrt er von unserer Gemeinde ab. Ins Bayern. Das ist damit nicht gemeint. Jakobus differenziert hier. Diese Gemeinde ist nicht die einzig selig machende Gemeinde, ja. Wir können sowieso niemanden selig machen und erretten vom Tod, von den Sünden. Das kann nur allein Jesus, ja. Und wir sind eine Gemeinde unter vielen, die Jesus Christus verkündigt und proklamiert, dass er der Weg zum Vater ist. Und er sagt nicht, wenn ihr aus Emmendingen weglauft, sondern wenn ihr von der Wahrheit abirrt, abirren. Um dieses Wort geht es. Man kann es auch übersetzen mit umherirren, verirren, verführt werden. Vielleicht würden wir im Neudeutschen sagen, abdriften. Wenn jemand abdriftet. Das Alte Testament gebraucht dieses Vokabular für Betrunkene, die in der Finsternis taumeln, wo kein Licht ist. Ihr habt vielleicht schon mal betrunkene Menschen gesehen, wie sie versuchen gerade zu laufen, aber dann langsam abdriften von dem Weg und straucheln und stolpern. Manchmal stolpern wir ganz plötzlich, von jetzt auf gleich. Dinge, die wir gar nicht irgendwie hätten einkalkulieren können, kommen in Lebenssituationen, die uns irgendwie so auf einmal übermannen. Und Paulus beschreibt das an einer Stelle im Galaterbrief, dass uns Fehltritte überraschen. Er gebraucht das Wort übereilen. Ist nicht so in unserem Vokabular drin, aber Fehltritte überraschen uns manchmal. Und auf einmal sehen wir uns auf einem Pfad, auf dem wir laufen, wo wir denken, Moment mal, das ist aber nicht der Pfad, den ich kenne, wo meine ganzen Freunde, die Gemeinde Jesu unterwegs ist, sondern ich bin auf Abwegen, plötzlich, aufgrund eines Fehltritts. Und das können alle möglichen Sachen sein. Doch ich meine, der Begriff der Verirrung, der hier gebraucht wird, erinnert vielmehr daran, dass Menschen allmählich abkehren vom Willen Gottes, Ja, sowas passiert, dass plötzlich Dinge in unserem Leben auftreten und wir neben uns stehen oder neben der Gemeinde. Aber meine Beobachtung ist, dass es vielmehr ein schrittweiser Weg ist. Ein Irrweg, der sich einschleicht, der mit geistlichem Niedergang einhergeht und der zur Folge hat, dass wir auf einem Weg unterwegs sind, der mit Sünden der Selbstzerstörung gepflastert ist. Geistlicher Niedergang, dass sich das geistliche Leben zu Gott, so wie Gott es mir zeigt in seinem Wort, wenn ich dort einen geistlichen Niedergang erlebe, wenn ich dort in diesen Dingen abnehme, ist das ein schleichender Prozess, dass ich langsam immer weiter abdrifte und merke, dass auf diesem Weg keine glorreichen Steine gepflastert sind, sondern Sünden, die dazu führen, mich selber zu zerstören und mich zu betrügen, mir Versprechen geben, die sie letztendlich niemals halten werden. Denn Sünden werden uns niemals befriedigen, werden uns niemals die Freude geben, die Gott, unser Schöpfer, für uns bereitet hat. Also es geht ums Abirren. Ich möchte noch konkreter werden, wovon man abdriftet, wovon man abirrt, wovon man wegverführt wird. Und Jakobus sagt, von der Wahrheit. Was soll das sein? Wahrheit. Ja, genau. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Es ist eine sehr spannende Formulierung, dass er sich als Person darstellt und sagt, ich in meiner Person bin Wahrheit. Meine Lieben, es ist ein wichtiges Wort für uns alle. Wahrheit ist auch in unserer heutigen Zeit keine subjektive Überzeugung. Jakobus spricht hier nicht von Reinholds Wahrheit, von Mariannes Wahrheit, von deiner subjektiven Überzeugung, dass du etwas meinst, dass irgendwas richtig wäre. Für Jakobus geht es hier nicht um Subjektivität. So frei nach dem Motto, Hauptsache du bleibst dir treu. Das ist das Lied, was Tag für Tag in unserer Gesellschaft abgespielt wird. Bleib dir treu. Und du musst zusehen, dass du dir treu bleibst und dass du von deiner Wahrheit nicht abirrst und dass du nicht neben dir stehst. Jakobus sagt, du sollst von der objektiven Wahrheit, die nicht subjektiv ist, die nicht in Frage zu stellen ist, die nicht variabel ist, die nicht relativ ist, sondern sie steht und sie hat klare Grenzen. Wahrheit ist für Jakobus definierbar. Es geht nicht um unsere Traumvorstellungen, sondern um die Vorstellung, die Gott hat über das Leben, über sich selbst und über uns. Und damit bringt Jakobus einen Begriff hier hinein, womit er seinen Brief auch begonnen hat im ersten Kapitel. Er sagt, ihr seid von der Wahrheit ab. Wenn jemand von der Wahrheit abirrt, und er sagt ganz konkret den Lesern im ersten Kapitel, in Vers 18, Gott hat uns nach seinem Willen uns durch das Wort der Wahrheit zu neuem Leben erweckt. Wiedergeboren. Ein neues geistliches Leben. Wodurch ist das passiert? Durch das Wort der Wahrheit. Petrus sagt genau das Gleiche im ersten Kapitel, indem er sagt, ihr seid doch, die Leser, ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Wenn du glaubst, dass du Kind Gottes bist, dann ist das die Bedingung. Lebt Gottes Wort in dir? Bist du wiedergeboren durch das Wort Gottes oder durch irgendwelche Philosophien und Ideologien, die irgendwie interessant scheinen, die dir Lebensversprechungen bieten? Oder es ist Gottes Wort, was dich zu einem neuen Leben erweckt hat und zu einem Kind Gottes gemacht hat. Nur wer durch das Wort Gottes zu einem neuen Leben erweckt wurde, wen Gottes Wort getroffen hat, dem ist verheißen, dass der so lange besteht, solange das Wort Gottes geht, und das ist ewig. Aber wenn du dein Glauben, deine Spiritualität nicht auf Gottes Wort gegründet weißt, dann hast du kein ewiges Leben in dir. Jakobus sagt, ihr seid durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren. Das Wort Gottes ist nicht relativ. Es ist nicht subjektiv. Das Wort Gottes ist klar. Denn Gott hat sich dargestellt in Jesus Christus. Das bedeutet für uns, in dem Maße, in dem du Gottes Wort, ich zeig's nochmal, in dem Maße, in dem du Gottes Wort in deinem Leben Raum gibst, gibst du dem lebensverändernden Wirken des Heiligen Geistes Raum. In dem Maße, in dem du Gottes Wort in deinem Leben, das heißt in deinem Alltag, in deinem Aufwachen, in deinem Nachdenken, in deinem Einschlafen, in deinem Nachsinn, in deinen Wünschen, indem du dem Wort Gottes Raum gibst in deinem Leben, gibst du Gottes Geist Raum in deinem Leben. Jesus hat in Johannes 17 gebetet zu seinem Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Reinige sie, mach sie frei, sonder sie ab von der Beschmutzung dieser Welt und stell sie als etwas Besonderes dar. Das ist der Begriff von Heiligkeit. Dass sie einen Unterschied machen in der Gesellschaft, einen Unterschied machen in dieser Welt. Dass es sichtbar ist, dass es Gottes Kinder sind, dass sie leuchten. Hey, leuchtest du, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist? Sehen sie, dass Gottes Wort in dir ist. Sehen sie, dass du geheiligt bist. Hey, darum geht's. Es geht nicht um verschiedene Philosophien, die du dir aneignen kannst. Es geht auch nicht um Intellekt oder um Bildung. Es geht darum, ob du heilig bist. Und Jesus sagt, geheiligt werdet ihr durch die Wahrheit. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Wirst du geheiligt durch Gottes Wort? Ein Leben außerhalb des Wirkungsbereiches der biblischen Wahrheit. Ein Leben außerhalb des Wirkungsbereichs der biblischen Wahrheit ist ein Leben, das zum Scheitern verurteilt ist. Darum betont Jesus so deutlich, indem er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Sehnst du dich nach der Kraftquelle Gottes, nach dem Heiligen Geist, Veränderung in deinem Leben? Sehnst du dich nach wahrem Leben in Fülle, nach seinem Reichtum, den er geben kann, nach Frieden und Freude, die er verspricht? Egal wie deine Lebensumstände aussehen, egal ob du arm oder reich bist, ob du viel hast oder wenig, sehnst du dich danach? Sehnst du dich nach diesem Geist und nach diesem Leben? Die Worte, die Jesus spricht, sind Geist und Leben. Deswegen frage dich, willst du wirklich anfangen, diesem lebensverändernden Geist, der in Gottes Wort zu dir gekommen ist, zu verlassen? Die Konsequenzen sind dramatisch, sagt Jakobus. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten, sagt der Hebräerbrief. Deswegen müssen wir umso mehr auf das Acht geben, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Willst du am Ziel ankommen? Ich glaube, viele wollen am Ziel ankommen. Aber wer ist bereit, Gottes Wort Raum zu geben in seinem Leben? Und sich unter die Autorität des Wortes Gottes zu stellen und seinen Segen zu erfahren, der auf seinem Weg liegt. Jesus Christus zählt diejenigen zu seiner Familie, Zitat, welche das Wort Gottes hören und tun. Das hat Jakobus von Jesus abgeguckt. Das ist keine neue Idee von Jakobus. Jakobus ist treu und erzählt einfach nur das, was sein Herr und König erzählt. Für Jesus geht es um Menschen, die Gottes Wort hören, bewahren, festhalten und dadurch schließlich Auswirkungen in ihrem Leben erfahren. Ihr kennt das Gleichnis im Lukas-Evangelium Kapitel 8. Das Wort Gottes ist wie ein Samen, der gesät wird, der gestreut wird. Dieser Moment jetzt gerade ist so ein Moment, meine Lieben, wo das Wort Gottes gesät und gestreut wird. Und Jesus sagt, es geht darum, dass wenn dieser Samen gesät wird, dass er auf gutem Boden fällt. Und ein guter Boden ist kein Stein, ist nicht harte Erde, sondern ist eine bereitete Erde. Und die Frage ist an dich und an mich, ob wir dieses Wort in unseren Boden aufnehmen, festhalten und erleben werden, dass dieses Wort auf einmal Frucht bringt in uns. Prüf dich heute. Prüf dich heute. Was für dich Maßstab und Richtschnur in deinem Leben ist. Und ich frage jetzt konkret, sind es bei dir in deinem Leben kirchliche Traditionen? Sind es bei dir familiäre Sitten oder Bräuche? Sind es einflussreiche Persönlichkeiten in deinem Leben, die du ja nicht enttäuschen darfst? Sind es deine Vorlieben? Sind es deine Vorstellungen? Oder was ist Maßstab und Richtschnur in deinem Leben? Wenn diese Gemeinde hier an diesem Ort übernatürlichen Segen erleben möchte, muss sie sich immer wieder an Gottes Wort allein messen lassen. Nicht an unsere Sitten, nicht an unsere Gebräuche, nicht an Persönlichkeiten, die hier vorne stehen und so ganz fein daherkommen. Was hat Autorität in deinem Leben? Das ist mit die wichtigste Frage für uns Menschen. Was hat Autorität in deinem Leben? Ich kann es gar nicht stark genug betonen. In dem Maße, in dem wir Gottes Wort in unserem Leben Raum geben, geben wir dem lebensverändernden Wirken des Heiligen Geistes Raum. Ein Leben außerhalb dieses Wirkungsbereichs ist ein zum Scheitern verurteilter Weg. Wir haben im Kapitel 5 haben wir in den vorherigen Versen, in der letzten Jakobus-Predigt, gesehen, dass manchmal Menschen krank sind aufgrund von Sünde. Manchmal. Wenn jemand krank ist, heißt das nicht, dass er unbedingt gesündigt hat. Ihr kennt die Geschichte von dem Blinden, die Jünger gehen zu Jesus. Warum ist dieser Mann blind? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Wir wissen doch, Sünde ist doch immer die Ursache. Und Jesus sagt nichts von alledem. Er ist blind, damit sich Gott an ihm verherrlicht. Also Sünde ist nicht immer Ursache für Krankheit, aber das Neue Testament ist kristallklar, dass Sünde in unserem Leben Auswirkungen hat auf uns. Und einige im Volk Gottes sind krank, weil sie nicht von Sünde loslassen. Und meine Lieben, wenn sündige Taten zur Krankheit führen können, wie viel mehr, was Jakobus sagt, es dann war, dass ein ganzer sündiger Lebensstil zum Tod führen kann. Wir feiern heute Abend mal. Und damit proklamieren wir, dass Jesus gut zu uns ist. Wir proklamieren darin, dass Jesus unsere ganzen Sünden abgedeckt hat, dass er sie vergeben hat, dass er uns sein Wort gebracht hat und wir es in uns aufnehmen können und es Frucht bringt und uns daran freuen und es so lange tun, bis Jesus wiederkommt. Aber Paulus sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 11 ziemlich deutlich: Wenn du das, was hier steht, nicht richtig beurteilst, wenn du sagst, ach, das ist ein kleiner Snack, den ich jetzt nochmal vor dem Mittagessen zu mir nehme. Paulus sagt, weil das einige tun, sind einige unter euch krank. Und nicht wenige sind schon deswegen gestorben. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von den Verirrungen seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Was passiert, wenn jemand sich verirrt hat? In der Folie, kannst du das nochmal zeigen? Ja, kein Problem. Wir haben Zeit, glaube ich. Ist nicht so schlimm. Es heißt im Text, ihr könnt euch erinnern, oder ihr schaut in euren eigenen Bibel nach, wenn jemand sich verirrt. Die Frage ist, was soll dann passieren? Der Text sagt, es soll jemand zurückführen. Ich möchte nochmal den Test machen. Wer ist jemand in diesem Raum? Ja, ja, wissen wir alle. Das Zurückführen von Menschen, die von Gottes Wort abgewichen sind. Und oftmals geht es interessanter einher, wenn Menschen von der Wahrheit abirren, dass sie dann auch von der Gemeinschaft der Heiligen abirren. Das ist oft dasselbe Spiel. Nicht immer, aber oftmals. Der Text sagt, es gibt Leute, die sich verirren und es soll jemand geben, der sie zurückführt. Meine Lieben, jemanden zurückzuführen ist kein Auftrag ausschließlich für Pastoren. Ist kein Auftrag ausschließlich für Älteste. Und du kannst jetzt nicht sagen, na ja, ist das nicht vielleicht doch ein Brief einfach nur an Älteste? Nein, ist es nicht. Denn in dem Kapitel spricht Jakobus ja selbst an, wenn es ums Gebet für die Kranken geht, spricht er einmal die Gruppe an der Ältesten. Dort bezeichnet er sie sogar ganz konkret. Ihr Älteste sollt das und das und das machen. Und dann geht er weiter, dass auch wir füreinander beten sollen. Du bist da nicht rausgenommen. Ist jemand krank unter uns? Betet füreinander. Betet füreinander. Es heißt auch dort, wir sollen unsere Sünden einander bekennen. Das heißt, wir müssen uns ehrlich machen vor uns selbst. Wir können Dinge nicht deckeln. Wenn wir vor Gottes Thron stehen, ist alles offenbar. Und das ist Hohn vor Gott. Es ist blanker Hohn, wenn wir vor ihm stehen und ihn preisen und er uns Dinge aufzeigt und, ja, ja, Gott, später, ich preise dich, Halleluja. Jetzt hör auf damit, später, ich will dich preisen. Wenn Gott uns Dinge zeigt, dann sagt uns Jakobus, macht euch ehrlich. Bekennt einander die Sünden. Betet füreinander und führt einander zurück. Ihr sollt gegenseitig euch geistlich begleiten, fordern und fördern. Das ist, meine Lieben, kein Job für einen Mann. Auch nicht für drei oder vier, wenn wir drei oder vier Älteste hätten. Wir sind aber oft in dem Modus. Oh, da ist jemand, der lebt jetzt auf eine Art und Weise, das wissen wir, dass das Gott nicht gefällt. Die Person weiß das vielleicht sogar auch. Soll das mal der Pastor regeln? Meine Lieben, so können wir nicht miteinander umgehen. Ist das Nächstenliebe? Ist Nächstenliebe ein Akt, wo ich den Hörer in die Hand nehme und sage, Pastor, mach du mal? Das wäre zu einfach. Und für den Pastor zu schwer. Wenn jemand abirrt, dann soll sich jemand finden, um ihn zurückzubringen. Wir haben alle den Auftrag der Fürsorge. Da sitzen wir alle im selben Boot. Dass Hauptamtliche ein bisschen mehr Zeit haben als Ehrenamtliche, das ist ein anderes Thema. Mir geht es um das Herz von Jakobus bei diesem Thema. Das heißt auch im Hebräerbrief, achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermuntert euch gegenseitig jeden Tag, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt. Dieser Weg, von dem wir abdriften und den neuen Weg, den wir da einschlagen, ist ein Weg des Betrugs. Und er sagt nicht, ruft dann eure Ältesten an, damit ihr das machen, sondern ermuntert euch gegenseitig jeden Tag. Die große Frage ist, und das ist mindestens so wichtig wie die ganzen anderen Minuten, auf welche Art und Weise sollen wir das denn tun? Der erste Petrusbrief sagt, in Kapitel 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Kommt uns dieses Vokabular irgendwie ähnlich vor zu Jakobus 5, Vers 20, dass derjenige, der jemand zurückführt, eine Menge von Sünden bedecken wird? Gleiches Vokabular. Und Petrus und Jakobus wissen um die Weisheit aus dem Sprüchebuch, Kapitel 10, Vers 12, Hass erregt Zänkereien, Hass erregt Streit, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. In dieser Geisteshaltung sollten wir unterwegs sein und nicht mit dem Hammer in der Tasche. Das bedeutet aber nicht, dass Liebe den Dreck unter den Teppich kehrt. Es geht nicht darum, Heititei zu machen und dann zu jemandem, ach, ich hab dich so lieb und es ist alles so toll und ich führe dich jetzt wieder zurück und dann ist alles wieder gut. Ja, es ist alles wieder gut. Hauptsache, wir sind weiser. Paulus sagt, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Wo Liebe ist, ist Wahrheit. Wo Wahrheit ist, ist laut Jakobus Aufrichtigkeit und Sündenbekenntnis vor Gott. Und dort, wo Sünde bekannt wird, wir haben es in der Lesung im Psalm 32 gelesen, dort, wo Sünde bekannt wird, ist Vergebung und Reinigung. Und diesen Weg müssen wir gehen. Wo Liebe ist, ist Wahrheit. Wo Wahrheit ist, ist Sündenbekenntnis. Wo Sünden bekannt werden, ist Vergebung und Reinigung von Gott. Wie reagiere ich auf abgedriftete Geschwister? Kritisiere ich? Klatsche ich und tratsche ich? Erzähle groß herum, was jemand meiner Geschwister getan hat? Und wenn uns jemand dabei erwischt bei diesem Gespräch, wir tauschen nur Gebetsanliegen aus. Ja. Aber gebetet wird dann leider nicht. Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Redet nicht schlecht übereinander. Wir alle straucheln oft. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Und in Kapitel 2 sagt er ganz deutlich, dass nur die Wiederherstellung wirklich triumphierend ist, die wirklich wirksam ist, die wirkungsvoll ist, wenn sie aus Barmherzigkeit geschieht. Wir sollen uns nicht, sagt Jakobus, zu Richtern aufspielen. Richtet nicht. Ihr sollt in Barmherzigkeit kommen. Mit Wahrheit. Leute, und das ist ein Spagat, das ist ein Balanceakt. Die Wahrheit zu bringen, aber nicht gleich schon mit dem Hammer in der Tasche und bam, endlich habe ich es dir gesagt. Und am besten so eine Klatsche geben, dass er gar keinen Bock hat, zurückzukommen. Sondern mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Wahrheit. Komm, lass dich reinigen. Komm wieder in die Vergebung Gottes. Gott ist gut. Ich möchte abschließen mit zwei Fragen. Erstens, welchen Stellenwert hat Gottes Wort in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat das Wort der Wahrheit in deinem Leben? Bist du aus diesem Wort der Wahrheit wiedergeboren? Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in deinem Leben? Erste Frage. Zweite Frage. Wen willst du in barmherziger Liebe zurückführen? Wen willst du in barmherziger Liebe zurückführen? Dafür brauchen wir Gottes Geist und seine Kraft. Amen.